Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Die ersten Produkte sind da. Vibrationsdämpfer, Cappy, Skatblatt und Quartett. Ab 2025 sind diese dann erhältlich. Folgt uns bei LinkedIn oder Instagram und hört gern die alten Folgen. Bis jetzt haben über 75.000 Menschen den Podcast gehört. Euer Tom. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Ole Sudmann. Ole sitzt in Bremen, lächelt charmant in die Kamera, ich kann ihn sehen. Ein ganz starker Fußballer gewesen und dann hat er sich für Tennis entschieden und ist heute Influencer. Ist das korrekt wiedergegeben? Herzlich willkommen, lieber Ole.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, bis auf, dass ich ein sehr guter Fußballer war, wie du es gerade genannt hast. Ich war, glaube ich, früher mal, ich hätte gut werden können, ja, aber... Schnell dann aufgegeben und nicht mehr weiter geträumt. Nee, ja, das ist richtig, genau, früher Fußball gespielt, mittlerweile seit ein paar Jahren wirklich die Liebe für Tennis entdeckt. Und dieses so Influencer sozusagen, das mache ich eigentlich schon lange. Was sich geändert hat, ist halt, dass ich jetzt vor allem Tennis mache. Früher war es viel Comedy und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, Comedy, das, du kannst nicht jeden Tag witzig sein, das macht auch, das hat mich irgendwie nicht mehr gereizt, da gibt's auch irgendwie. Jede Art von Comedy gibt es mittlerweile 10-mal in allen verschiedenen Sprachen und da dachte ich, die Tennisreise von einem Anfänger, der jetzt die Sportart wechselt, gibt es noch nicht und deswegen genau mache ich das jetzt.
Wann hast du diese Reise begonnen im Tennis?
Im Tennis, also mit den Videos habe ich im April 2024, nachdem wann das jetzt hier ausgestrahlt wird, begonnen und ja, da ging's los. Natürlich, ich habe davor schon ab und zu Tennis gespielt, aber nur mit Freunden, die Jahre davor super viel konsumiert. Also ich war schon völlig hyped und habe die Jahre davor immer nur an Tennis gedacht und dann habe ich mich aber dazu entschlossen, genau im April 2024, damit anzufangen, sozusagen die Videos zu machen. Und es kam zum Glück sehr gut an und macht riesen Spaß und die Leute unterstützen mich da.
Und wann hast du das erste Mal einen Schläger in der Hand gehabt oder das erste Mal Tenniskontakt gehabt? Du bist welcher Jahrgang, wenn ich fragen darf?
Ich bin Ende 97, also jetzt 27 geworden.
Also wie Zverev ungefähr?
Ja, genau, der ist auch Baujahr 97, stimmt. Das ist immer verrückt, immer wenn ich so Tennisspieler sehe oder Leute, die irgendwie so, sag ich mal jetzt, so bekannt sind und immer überall auftreten, dann habe ich immer das Gefühl, die sind alle so 10, 20 Jahre älter als ich. Das sind Erwachsene, da fühle ich mich immer wie ein Kind, aber am Ende genau bin ich eigentlich das gleiche Alter. Das erste Mal einen Tennisschläger in der Hand hatte ich, ich war ganz früher, da muss ich wahrscheinlich irgendwie 6 gewesen, 6, 7, so, da habe ich einmal mit meiner Oma irgendwie Tennis gespielt, so, und dann halt 10 Jahre, nee, dann circa 8 Jahre nicht, dann hatte ich nochmal in der 6. Klasse so einen Schnupperkurs über meine Schule und da hätte ich eigentlich spätestens merken müssen, dass das mein Sport ist, weil da hatten wir irgendwie einen Schnupperkurs, der ging 4 Stunden oder so. Ne? Da konnte man sich eine Sportart aussuchen. Ich fand Tennis irgendwie damals halt schon interessant. Und dann bin ich da tatsächlich, das war bei einem Verein in Bremen, da wurde der ganze Verein gemietet, haben wir 4 Stunden so ein bisschen mit Anleitung gespielt und so weiter. Und dann bin ich mit einem Kumpel, wirklich bis es dunkel war, sind wir da geblieben. Alle anderen waren weg nach den 4 Stunden und wir sind geblieben. Ich konnte nicht aufhören zu spielen. Das war wirklich so, ich wollte nicht aufhören. Ich hatte auch damals einfach eine gigantische Ausdauer und kannte keine Erschöpfung, weil ich damals... einfach sehr viel Sport auch gemacht habe und ja, ich habe es total geliebt und dann aber trotzdem nie den Zugang zum Tennis danach bekommen, immer beim Fußball, teilweise ganz früher auch noch Handball gespielt. Und dann erst wieder sozusagen mit 20 ungefähr den Schläger in die Hand genommen und dann das in die eigene Hand genommen und gesagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dass mich jemand an den Sport heranführt, ich kann es jetzt selbst in die Hand nehmen und habe dann ab und zu mal gespielt, aber halt kein Verein, kein Training und so weiter.
Und dein erstes Idol oder wen fandst du gut im Fernsehen, als du Tennis geschaut hast? Gab es da so einen, ist ja kein Vorbild in dem Sinne, aber einen, den du angefeuert hast?
Ja, es gab tatsächlich das erste Mal, woran ich mich erinnern kann, wo ich Tennis geguckt habe, war bei meiner Oma. Und da war es so, da waren noch meine Cousins und Tanten und sowas da. Und meine Cousins haben früher Tennis gespielt und meine Tante und mein Onkel auch noch zu dem Zeitpunkt. Und deswegen hatten die es, als wir alle bei unserer Oma waren, Tennis angemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich da nur zugeguckt habe, nie davor richtig gesehen, aber ich wusste natürlich schon, was das ist und so. Und keine Ahnung, wie alt ich da war, auch 6 oder so, ich weiß es nicht. Und dann habe ich es gesehen und das muss Roger Federer gegen Rafael Nadal gewesen sein. Es war auch ein wichtiges Spiel, deswegen wurde er auch eingeschaltet. In meiner Erinnerung auf Rasen. Ich schätze mal, es war ein Wimbledon-Match und ich weiß noch, dass ich da sehr für Roger Federer war. Ich fand einfach, der sah cool aus, das sah ästhetisch aus, so der hatte auch, sah aus wie James Bond irgendwie, so ein bisschen. Und deswegen war ich da absolut für Roger Federer und das Match hat er auch gewonnen am Ende. Ich kann aber nicht mehr sagen, welches Jahr das war. War wahrscheinlich Wimbledon, ich schätze, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich kein Finale, ich weiß es aber nicht. Und das war mein erstes Match, was ich geguckt habe. Und deswegen war für mich so Roger Federer der einzige Name, weil ich auch nicht viel mehr kannte. Nur Federer und Nadal. Und deswegen war es einfach Federer, weil ich den am coolsten irgendwie damals fand. Und deswegen war der lange Zeit so mein, ja, den ich angefeuert habe, der, wo ich immer gehofft habe, natürlich, dass der gewinnt.
Und heute bist du Influencer und verdienst auch dein Geld damit. Das habe ich richtig verstanden.
Das ist richtig, genau. Ich habe während des Studiums bin ich schon, ich habe Sportjournalismus an der Sporthochschule in Köln studiert und bin währenddessen schon in diese, habe ich mich da auf TikTok ausprobiert und so, ne, und meine Videos gemacht und bin währenddessen, hatte schon sehr viel, sehr, sehr schnell auch viele Follower und so weiter, bin dann aber dadurch an meine Jobs gekommen, die ich dann gemacht habe bei den Öffentlich-Rechtlichen, war dann beim WDR und Radio Bremen und habe für die halt sozusagen die Social-Media-Kanäle aufgezogen, weil ich halt wusste, wie es geht, ne, wie macht man ein geeignetes Video, wie spricht man mit der Community und so weiter. Und genau, dann hatte ich noch einmal in Berlin gearbeitet für eine Firma und ich war sozusagen immer freier Mitarbeiter und konnte immer noch selbst das auch über meine Kanäle, konnte ich auch schon Geld verdienen, habe es aber nie richtig gemacht, weil ich immer mehr Spaß daran hatte, fast so neue Kanäle aufzubauen und habe sozusagen immer gedacht, ja komm, ich mache das hier für die und sowas, mein Kanal eher zum Spaß. Und irgendwann habe ich dann aber gedacht, komm, ich mache mal meinen Kanal jetzt all in hier, alles auf meinem Kanal und genau, kann damit Geld verdienen natürlich, weil ich am Ende auch nichts anderes bin als Werbefläche irgendwo. Und genau.
Dann erzähl doch mal ein bisschen was über Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe ja im Vorgespräch jetzt eben erwähnt, dass ich auch einen anderen Podcast mache, der an dieser Stelle gar keine Rolle spielt, aber wo ich eben viel über Business rede. Deswegen weiß ich ja auch, dass man selber vielleicht nicht erzählen will, wie viel Gewinn man macht oder wie viel Geld man bekommt. Aber du kannst dir ja vorstellen, was Hörer jetzt interessieren würde, so im Hinterkopf. Also erzähl doch mal bitte ein paar Zahlen, Daten, Fakten, das, was du erzählen möchtest, Bezug nehmend auf Follower und naja, wie gut oder schlecht kann man davon leben? Kannst ja so vielleicht ein paar Vergleiche wählen. Bist du auch open for business und ansprechbar? Also können dich Firmen anschreiben? Erzähl mal da so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu, bitte, wenn du magst.
Ja, okay, da muss ich mal überlegen.
Also
Also
Anzahl Follower ist ja einfach.
genau, Zahlen, Follower, da kann ich jetzt mal sagen, auf TikTok habe ich 500.000, auf Instagram 50.000, auf YouTube 50.000. So grob, das sind die Zahlen. Plattformübergreifend 600.000. Es gibt immer Unterschiede. Sozusagen auf die TikTok-Follower sind am Ende nicht sozusagen so, haben nicht so ein großes Gewicht wie Instagram-Follower beispielsweise, weil bei TikTok ist eine sehr contentbasierte Website. Da gehen wir jetzt richtig in das Social-Media-Thema und sowas. Aber grob gesagt, genau, ich habe natürlich sehr viele Follower. Am Ende ist aber eigentlich nicht, ist das wichtig für Firmen am Ende? Genau, dann wie viel irgendwie kannst du dann verdienen, dann kannst du irgendwie pro Follower verlangen, aber in der Regel geht es vor allem um die Reichweite sozusagen, weil du kannst beispielsweise, es gibt Leute auf TikTok, die haben 3 Millionen Follower, aber die Videos gucken im Schnitt nur 10.000 Leute. So, dann ist das natürlich für eine Firma nicht so spannend und am Ende ist deswegen die Reichweite halt wichtig, ne, dass die Leute natürlich auch deine Videos gucken und so weiter. Und was man damit verdienen kann, ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es kommt auf die Nische an, es kommt, wie gesagt, auf die Reichweite an, nicht nur auf deine Follower, es kommt auf deinen Content an. Okay, das ist fast die Nische, aber du hast es sehr viel selbst in der Hand. Ich sag mal so, ich könnte jetzt beispielsweise, es kommen natürlich einige Firmen auf mich zu und wollen kooperieren und da sind sehr viele Sachen bei. Ich könnte auch auf, kann auch auf Firmen zugehen und so weiter. Ich habe auch auch ein Manager noch, den ich aus Berlin kenne, also auch ein Kumpel, der mir da auch hilft, weil ich mich eigentlich auf meine Videos konzentrieren soll und sowas und möchte, der dann auch Verhandlungen führt. Und es ist so, dass man theoretisch könnte ich jeden zweiten Tag Werbung machen und sagen, okay, hier, da irgendwie ein paar hundert Euro, hier ein paar tausend für das. So. Es gibt dann auch Unterschiede, ne, zwischen was ist eine Story, was ist ein Instagram Reel, was natürlich nochmal mehr Leute erreicht. Und dann wird da mit TKPs rumgehandelt. Also das ist
Tausender
Kontaktpreis. Für den Nichtwerber, Tausender Kontaktpreis. Genau, wie viel zahlen die Werbetreibenden dann für den TK? Was ist dann TKP? Dann wird da hin und her gerechnet. Ja. Was ist sozusagen deine Story oder dein Reel-Wert? Theoretisch, wie gesagt, kann man alle zwei Tage, könnte ich auch Werbung machen, da sind genug Interessenten da und dann kann ich wahrscheinlich in einem Monat, ich habe es noch nie wirklich ausgerechnet und auch noch nie gemacht, aber wahrscheinlich könnte ich damit viele tausend Euro verdienen, also wahrscheinlich könnte ich mir einen Monat zusammenbasteln, wo ich dann mehr verdiene als ein Arzt.
Aber das kann ich mir vorstellen. Aber die Monate danach werden schwer, ne?
Genau, du musst halt immer gucken, inwieweit ist das sinnvoll, diese Werbung zu machen, weil das ist genau wie bei, ich sag mal, Jürgen Klopp kann sich das erlauben, der taucht ja auch in jeder Werbung auf, das ist aber jedem egal, aber bei mir, ich glaube, das wäre nicht cool für die Zuschauer, die das sehen, aber auch nicht für mich.
Ich glaube, das ist gar nicht egal bei Jürgen Klopp, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil mittlerweile ist das so viel, dass ich dir auch sage, boah, tue ich mich schwer, die alle aufzuzählen. Also ich glaube, das ist wichtig, man muss sich fokussieren.
Ja. Genau, bei oder Jürgen Klopp, ich weiß auch gar nicht, wieso der das macht. Der hat doch eigentlich
Pinke.
Ja, genau, aber der hat der eigentlich genug
von, ne? Alles teuer.
Ja, vielleicht. Und genau, man muss sich überlegen, inwieweit ist das dann einfach zu viel und du verprellst dich da irgendwo. Und das ist halt mir extrem wichtig, dass ich sinnvolle Kooperationen eingehe. Und das habe ich bisher auch eigentlich nur gemacht und dementsprechend verdienst du dann halt nicht die Unsummen. Aber machst halt coole Sachen und sozusagen auf lange Sicht gesehen ist das besser. Und ich probiere eigentlich auf lange Sicht immer zu denken und nicht zu sagen, ja, ich will jetzt einmal hier kurz Geld scheffeln. Und deswegen kann ich auch sagen, eigentlich seitdem ich auf Tennis gewechselt bin sozusagen vom Content, seitdem ist das eigentlich für mich, die ersten Monate waren ein komplettes Minusgeschäft. Und es ist bis jetzt, ich habe theoretisch da auch, wenn ich da meine Buchhaltungssoftware und so gucke, das ist alles, also reich bin ich hier nicht geworden in den letzten Monaten. Obwohl ich jetzt nicht, also ich habe Umsatz gemacht, aber ich habe super viele Ausgaben. Ne? Wahrscheinlich habe ich einen ganz ordentlichen Umsatz gemacht, aber habe halt auch super viele Ausgaben für alles Mögliche, die halt einfach wichtig sind, damit ich auch diese Videos drehen kann. Teilweise dann noch einen Cutter dazu geholt, also einen Editor, der Videos schneidet und sowas. Ne? Dann in vielen Bereichen habe ich Ausgaben und dementsprechend ist das für mich so ein Ding auf lange Sicht, wo du natürlich genau gucken musst, irgendwie langfristige Kooperationen, die Sinn machen und vielleicht auch irgendwann mal eigene Dinge schaffen, so an denen man Geld verdient, am Ende auch, die aber irgendwo am Ende natürlich einfach immer, sollte passen, wenn es eine Kooperation ist oder wenn man irgendwas schafft, dann soll es auch einen Mehrwert haben für die Leute, ne? Und das ist halt bei meinem Content, deswegen nenne ich mich mittlerweile auch gerne sozusagen Influencer, ne? Wenn ich halt einen guten Influencer habe, wie ich gerade glaube ich habe, sozusagen, indem ich halt irgendwie ja dort dann doch einen Content habe und Videos drehe, produziere, die auch wirklich irgendwie was den Leuten, also einen Mehrwert geben. Und das war bei Comedy auch schwer, weil ich kenne da teilweise Kollegen, die halt Comedy machen.
Da musst du jetzt aber nochmal die Hörer abholen, weil du sagst, das war bei Comedy schwer, weil du Comedy gemacht hast. Das weiß ja der Hörer nicht.
Ach so, ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja Comedy erst gemacht. Echt? Echt?
Ja.
Ich dachte, naja, ich weiß gar nicht. Naja, gut, vielleicht. Aber genau, ich habe auf jeden Fall, bevor ich Tennis gemacht habe, habe ich Comedy gemacht. Und da ist es halt so, dass da hatte ich auch irgendwann keinen Mehrwert mehr, weil du hast da eigentlich viele Kollegen, habe ich auch, die kopieren sich dann alle selbst. Du hast jedes Video, siehst du 10 Mal, jeden Trend. Das ist irgendwie nichts, ne? Und damit habe ich mich schwer getan und deswegen ist bei Tennis irgendwie cool, weil ich da, das ist was Neues, das ist mir auch immer wichtig, ja. Das machen nicht irgendwie noch x andere Leute und ich bin jetzt der 50. der da sozusagen die gleichen Videos macht, sondern es hat irgendwo Sinn und das ist einfach wichtig und wenn es irgendwie Sinn ist und mehr Mehrwert gibt für die Zuschauer und sowas, dann ist es auch schön, damit sein Geld zu verdienen.
Du weißt ja, wie man, du weißt es wahrscheinlich nicht, wie man Leute dich bezeichnet, die im zarten Alter von 26 anfangen, Tennis zu spielen. Du bist ein sogenannter Spätgelernter.
Ja.
Im positiven Sinne, weil du spät lernst.
Ja.
Aber beim Punktspiel, ne, wenn ich Punktspiel habe, dann spielen sich so Leute ein, Das sehe ich halt auch. Okay, ist es einer, der mit 5 angefangen hat? Oder ist es ein Spätgelernter? Ich habe ja logischerweise auch mir die Videos bei dir, also ich bin nur bei Instagram, ich bin nicht bei TikTok, muss ich gestehen, angeschaut. Und die Technik, die ist ja ganz ordentlich, wenn ich das so sagen darf.
Ja, danke
schön. Also da ist ja schon ein gewisses sportliches Talent vorhanden. Ich habe ja auch mal Trainerschein gemacht, 1994 in Hamburg. Lang ist es her. Aber so ein geschultes Auge, der guckt dann schon, wie schwingt er denn, ne? Wie holt er aus, wie schwingt er aus, wie schlägt er. Gerade beim Aufschlag sieht man das natürlich auch, ob einer da so ein Naturtalent ist. Und du hast ja wirklich technisches Talent.
Ja, danke schön. Ja, ich das habe ich auch, also merke ich auch gefühlt so ein bisschen, dass das eigentlich ja gar nicht so verkehrt aussieht, ne? Und man denken könnte, ich habe schon mal gespielt. Das habe ich auch schon immer gehört, irgendwie, wenn ich auch gegen Freunde gespielt habe, die letzten Jahre oder so, dass dann auch manche gefragt haben, boah, spielst aber schon ein bisschen länger oder hast das auch mal gelernt und so, ne? Aber ich habe mir sehr viel tatsächlich im Fernsehen einfach abgeguckt, ne, was das angeht. Und es gibt ja verschiedene Lerntypen, ne? Manche lernen visuell, manche gibt ja ganz die verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, vielleicht bin ich einfach der visuelle Typ, der dann halt irgendwie das sieht, ne, und sich da beim Roger was abguckt und dann auf einmal so eine Vorhand spielt. Nee, die habe ich natürlich nie so gespielt, aber genau, vom Ding her ist das nicht verkehrt. Trotzdem, es sieht zwar sehr schön aus, ist aber aktuell noch sehr, ja, ineffizient, sage ich mal.
Ich habe nicht gesagt, dass es sehr schön aussieht.
Ach so, das war jetzt meine Interpretation.
Ganz, ganz vorsichtig, ganz dünnes Eis. Also,
ich muss auch noch mal einmal kurz, ich weiß gar nicht,
dafür,
ich
das dafür, dass du ein Spätgelernter bist, hast du eine sehr gute Technik und sehr gute Anlagen. So, okay. Das ist quasi meine Note für dich. Nein, Spaß beiseite. Dieses visuelle Lernen, das möchte ich nochmal unterstreichen. Du hast früher, vor deiner Zeit, weil du bist 97 geboren, meiner Wenigkeit 85, Beckerboom, Steffi Graf und so weiter, da lief ja dann ganz viel Tennis im Fernsehen. Und meine Generation hat reihenweise Tennis geschaut im Fernsehen. Und du hast bei den Kindern gesehen, auch bei mir, wie wir die Technik der Profis kopiert haben. Weil wir sie aber auch jeden Tag, also du hast jeden Tag Tennis schauen können. Kannst du heute auch, aber auf Sky. Dann, das gucken ja jetzt nicht Millionen Kinder. Und wir haben im Prinzip auf dem Tennisplatz Leute gehabt, die haben wie Lendl gespielt, die haben wie Edberg aufgeschlagen, die haben diese ganz signifikante Boris Becker Aufschlagmotorik nachgemacht. Oder Stich, oder Steffi Graf, der Slice. Und das hast du bei den Kindern im Prinzip wieder gesehen, aber im normalen Jugendtraining, jetzt nicht bei den Hamburger Meisterschaften oder bei den deutschen Meisterschaften oder so. Aber durch dieses visuelle Lernen, was du eben ansprichst, glaube ich, hast du eben auch eine so außergewöhnlich gute Technik dafür, dass du so wie so kurz erst Tennis spielst. Das ist mein Punkt. Und deswegen auch mein Tipp an alle Hörer, dass ich habe jetzt mit Jörg Fuhl noch eine Folge aufgenommen, das ist auch ein Spätgelernter in Anführungsstrichen, der sich ganz viel mit Tennis beschäftigt hat und viele Videos angeschaut hat. Wer das möchte, bitte, ja, also do it, guckt euch in den sozialen Medien oder wo auch immer, oder YouTube, Tennis-Lernvideos an. Das Angebot ist riesig. Aber das Einfachste ist, sich wirklich Tennis anzuschauen und dann aber auch aus einer anderen Perspektive. Also nicht nur, wer gewinnt jetzt, Alcaraz oder Zverev, sondern was machen die denn? Wie bereiten die sich auf den Aufschlag vor? Wie viel Zeit lassen sie sich zwischen den Punkten? Wann kommen sie zur Ruhe? Wie bewegen sie sich? Wie stehen sie beim Return? Also die Liste ist ja lang. Wo stehen sie beim Volley am Netz? Und wie machen sie die Transition auch, wenn sie ans Netz gehen? Da kann man sich so viel abschauen, weil das kommt nämlich wirklich zu kurz. Ich sag dir, es gibt so viele Kinder, die wollen dann noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Stunde Training haben, weil die Eltern sagen, mein Kind braucht mehr Training. Und wir beide haben ja auch mal Fußball gespielt. So, wie haben wir Fußball trainiert? Wir haben zwei Pullover hingelegt, das war das Tor, und eine Cola-Büchse, überspitzt gesagt. Oder ich zumindest, haben wir mit einer Cola-Dose, wenn wir keinen Ball hatten, in der Pause auf dem Schulhof gespielt. So, und das ist mein Punkt. Liebe Kinder, schaut, wenn ihr Bock habt, wenn ihr wirklich besser werden möchtet, schaut euch Tennis an und schaut euch bei den Profis auch irgendwas ab. Das ist halt elementar. glaube ich, dass man das macht. Und da bist du eben ein super Beispiel, weil man merkt ja auch, ich habe nur gesehen, so ein Video, wie du an deinem Aufschlag feilst und sagst, jetzt habe ich mit 200 aufgeschlagen. Du hast ja, also vielleicht kannst du das mal mit deinen Worten beschreiben, aber du hast ja irgendwas gemacht und dich hat irgendwas angefixt, zu sagen, ich will das jetzt verbessern und ich will dieses Ziel erreichen. Erzähl mal.
Also einmal noch zu dem Gucken, genau, ich habe 2019 exzessiv angefangen Tennis zu gucken. Da habe ich noch kaum gespielt, aber halt super viel geguckt und bis heute habe ich eigentlich immer nur geguckt, aber nicht, also einfach nur, oh, wie spielen die, tolle Ballwechsel, aber nicht genau, was die machen, ne? Wie die Vorhand schlagen, wo die Füße stehen. Das probiere ich jetzt ab und zu, wenn ich dran denke, zu machen, weil ich glaube, wenn ich da drauf gucke, nochmal mir ein bisschen mehr es helfen würde. Ne? Aber genau, ich glaube auch, visuell lernt man da super viel. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich halt mir einer sagt, mach das im Training, dann nehme ich nicht so viel mit, sondern es geht wirklich viel über dieses, du guckst dir was ab, probierst es dann aus und findest dann für dich was passt. Ne? Und das war auch in diesem Buch, das hatte ich einmal gelesen, The Inner Game of Tennis oder so, ne? Wie wir damals auch Fußball gelernt haben, da hat ja auch noch kein Trainer so richtig gesagt, hier, stell das Bein vor den und beim Schießen so. Du lernst das halt aus deiner eigenen Erfahrung, machst vielleicht ein paar Schläge, die funktionieren nicht. Irgendwann hast du es aber, merkst du, ach, das fühlt sich gut an und funktioniert. Ne? Und dann dieses Selbstlernen und durch eigene Erfahrung. Und genau, ich glaube, deswegen ist für mich auch, ich habe dann immer wieder auch Tennis ausprobiert und viel Training oder sowas, aber meistens habe ich teilweise gelernt, wenn ich mit meinem Kumpel einfach, wenn wir uns die Bälle um die Ohren gekloppt haben, die ganze Zeit. Und so kann man auch viel Tennis lernen. Also man braucht wahrscheinlich, man muss einfach spielen und ja, wahrscheinlich kann man auch besser werden in Tennis, ohne sehr viel zu trainieren. Sondern einfach nur spielen und selbst die Erfahrung machen. Genau, zum Aufschlag. Du meinst, wie ich da drauf gekommen bin und gedacht habe, wieso ich jetzt besser werden will im Aufschlag?
Mhm. Ja, und du wolltest irgendwie 200 km/h aufschlagen.
Genau, ich will, das große Ziel ist irgendwann mal 200 km/h aufzuschlagen eigentlich. Ich fände es halt witzig, wenn ich halt nach wie vor so spiele, wie ich gerade spiele. Also jede zweite Vorhand verschleudere und die Rückhand immer noch nicht kann, aber dann halt mit 200 km/h servieren könnte. Das wäre ja einfach, also ich fände es einfach viel zu witzig damit. So, und es wäre natürlich cool, einfach einen Aufschlag zu haben, weil ich einfach weiß, dass natürlich ein Aufschlag eine Waffe sein kann. Und ich habe viele meiner Aufschlagspiele nicht durchgebracht jetzt im Sommer bei meinen Turnieren. Und fände es halt einfach cool, einen guten Aufschlag zu haben. Und deswegen, da finde ich immer so Challenges ganz geil. Ich habe mir auch so ein Aufschlaggerät dann irgendwie, so ein Messgerät, was jetzt nicht gut ist, ne, aber geholt, um das halt zu gucken. Aber ja, ich mag diese Challenges irgendwie, ne? Bis dann und dann will ich mich so und so viel verbessern und das auch irgendwie so zu sehen, weil ich könnte jetzt auch jeden Tag auf den Platz gehen, aufschlagen, aber am Ende merkst es dann halt nicht, wie du dich verbessert, wenn du es auch nicht mit den Zahlen da festhältst. Und ja, Aufschlag ist wichtig. Ich will da einfach natürlich 200 wird noch länger dauern wahrscheinlich, aber nee, ich habe Bock da drauf, weil es einfach ein wichtiger Schlag ist und ich diese Challenge auch irgendwo mag.
Was ist denn wichtiger? Schnell aufschlagen oder sicher aufschlagen?
Ja, wahrscheinlich sicher, aber das wird mir auch immer gesagt, aber das Ding ist, genau.
Du bist mit Ass 200 durch die Mitte anzauen.
Genau, okay. Beides ist die Antwort, beides, sicher und hart. Ich glaube, genau, wenn ich jetzt hart aufschlage oder da, ich mache auch teilweise dann einen zweiten Aufschlag, ne? Ich mache jetzt halt, wenn ich da ein Video mache und 200 km/h, dann mache ich davor zum Aufwärmen auch ein paar zweite oder so. Ich glaube, generell ist schon mal gut, dass ich überhaupt Aufschläge mache und den zweiten, den Kick will ich auch üben. Ich muss aber leider sagen, ich muss gucken mit meiner Schulter und so, das ist immer wieder so ein bisschen zwickt immer und das merke ich auch. Jetzt habe ich das länger nicht gemacht, weil ich irgendwie keine richtige Zeit hatte, aber bei der Bewegung, das sehen jetzt die Zuhörer nicht.
Ja,
aber da, du hebst den Arm. Zieht's dann, ja. Genau, und beim Linken ist das alles gar kein Schmerz. Ne? Das ist hier so eine Sehne, die da irgendwo ansetzt wahrscheinlich.
Und, die Supraspinatus-Sehne.
Nee, aber, genau die.
Ole, herzlich willkommen in der Welt der alten Männer des Tennis. Wenn es nicht wehtut, dann hast du auch nicht richtig gespielt, echt. Also ich kenne keinen, der Tennis spielt seit vielen Jahrzehnten und der nicht irgendwo Schmerzen hat.
Aber ist das dann, vielleicht hast du dann eine Antwort darauf für mich, soll ich einfach weiter Aufschläge machen? So ist das einfach.
Nein, du sollst, du sollst einfach so aufschlagen, dass es nicht wehtut. Also,
ja, dann wird das nichts mit den 200 km/h.
Spätgelernter schlägt meiner Meinung nach zu sehr aus der Schulter auf. So, und wenn du eben schnell aufschlagen willst, dann brauchst du dieses Abklappen mit dem Handgelenk. Ne? Also die holen ja aus dem Unterarm, aus dem Handgelenk, da kommt ja der Speed her dann. Was mir auch relativ schwer fällt, weil ich schlage auch viel aus der Schulter, aus dem Unterarm und aus dem Ellenbogen auf. Ne, da mache ich Boom. Deswegen tut mein Ellenbogen wahrscheinlich auch weh dann nach 3, 4 Sätzen nach Einzel und Doppel. Aber das ist das Entscheidende, dass du da deinen Aufschlag eben in viele Teile zerlegst. Und das Wesentliche ist eben quasi, das kann man jetzt nicht sehen als Podcaster, aber da hat man halt Pech gehabt, also, dass du den Ball eben so hoch wirfst, den Arm schon anhebst und dann wirklich nur diese kurze Klappbewegung machst. So, da wirst du sehen, da kommst du, wenn du den Ball vernünftig triffst und vernünftig mit dem Handgelenk so abklappst, auf eine ähnliche Geschwindigkeit, als wenn du diese ganz aufwendige gesamte Aufschlagbewegung machst. Und dementsprechend glaube ich, dass Leute gerade in der Match-Situation, dann ich auch, sind wir angespannter, also wir schlagen Vorhand verkrampfter, wir schlagen die Rückhand verkrampfter. Also ich merke das auch, wenn ich einen Slice spiele, dass ich dann hier eben oben auf dem Unterarm dann nach dem Match das merke, wenn ich so viele Slice-Duelle hatte, beispielsweise. Im Training slice ich normal und denke auch so, ja gut, dann geht er halt ins Aus, so nach dem Motto. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich einen Aufschlag anzugewöhnen, der dir keine Schmerzen bereitet. Und das geht eben dadurch, dass du eben richtig Aufschlag trainierst. Und deswegen würde ich auch wirklich dir sehr empfehlen, zweiten Aufschlag eigentlich durchgehend zu machen. Ich weiß, dass es Spaß macht, auch mit dem Master volle Kalotte raufzuhauen. Aber das geht eigentlich nur, wenn wirklich die Schulter richtig gut warm ist und wenn du dich richtig gut danach fühlst. Und das würde ich echt zur Ausnahme nur machen. Also ein Spieler auf deinem Level bringt eigentlich zwei sichere Aufschläge rein. Oder macht einen zweiten als ersten und riskiert beim zweiten ein bisschen mehr. Das gibt's nicht, aber eine Mischung aus ersten und zweiten, wenn du verstehst, was ich meine. Ne, dann probierst du meinetwegen den Kick außen auf die Linie. Oder ich würde eben viel platziert aufschlagen und viel variieren an deiner Stelle. Das ist, glaube ich, elementar. Das machen viele falsch. Ja, viele schlagen immer gleich auf und spielen so dem Gegner, also wenn wir jetzt über LK und über ich will mich verbessern und ich will irgendein Match gewinnen reden, die schlagen alle immer gleich auf und spielen den Ball auch immer dem Gegner in Hüfthöhe zu und wundern sich, oh, warum kriege ich den Ball um die Ohren gehauen? Deswegen muss man da eben in der Höhe variieren, deswegen ist so ein Slice auf die T-Linie eben Gold wert, auch auf dem Level, um den Gegner vielleicht auch nach vorne zu holen oder in die Vorwärtsbewegung und Rückwärtsbewegung zu bekommen, dann auch mal eben 3 Meter über die Netzkante. Es gibt viele, die eben so ganz regelmäßig, so gleichmäßig spielen und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, auch auf meinem Level. Da muss man, glaube ich, wenn man sich confident fühlt, variieren. Und genauso beim Aufschlag eben auch Variationen. Feste Muster trainieren und die Aufschläge machen, die man eben auch gerne mag. Es gibt Leute, weißt du auch, die schlagen gerne nach außen auf. Viele tun sich unheimlich schwer damit, von rechts durch die Mitte auf die Rückhand aufzuschlagen. Vom Winkel, das kriegen wenige hin irgendwie. Der landet dann doch irgendwie immer auf der Vorhandseite bei vielen. Und ich würde auch ganz viel auf Körper aufschlagen an deiner Stelle. Also, sodass der Gegner nicht weiß, spiele ich ihn mit der Vorhand oder mit der Rückhand? Mit der Vorhand oder Rückhand? Weil du so deine Fehler minimierst und jetzt kommt's, weil du weniger Aufschlagbewegungen machst und dann auch weniger Schmerzen hast. Wenn du immer ersten und zweiten Aufschlag machst, wenn du das hochrechnest auf ein Match, natürlich tut irgendwann die Schulter weh. Und deswegen musst du halt richtig trainieren und dann wirklich sagen, okay, wenn ich jetzt trainiere, ich lasse den Arm locker. Also ne, so richtig wie ein Aal im Prinzip. Und eben nicht dieses Griff zu, also es fängt an beim Griff, dass man den Schläger nicht zu verkrampft hält und so weiter und so fort. Aber das, mein Gott, das wird jetzt echt zu weit führen und dann müsste ich einfach auch nochmal, oder kann ich dir nur empfehlen, mit einem Trainer das auch, mit einem guten Trainer das zu besprechen, weil das eine ist natürlich dich auf Video zu sehen, aber dann, was fühlst du denn? Also wie fest hältst du den Schläger, wie verkrampft? Das könnte auch eine Ursache sein und wenn du da lernst, den Schläger richtig festzuhalten und dann den Arm locker zu halten, dann wirst du merken, dann hast du auch keine Schulterbeschwerden mehr.
Ja. No? Ja, ich bin, also, genau, ja, ich muss ausprobieren. Genau, wichtig ist wirklich, dass ich keine Schulterbeschwerden habe, weil sonst. Ja,
weil sonst wird es aber nicht mehr lustig.
Genau, sonst ist es nicht mehr lustig. Ich habe tatsächlich ich habe im Sommer teilweise, da hatte ich auch schon eine Phase, wo ich ein paar Turniere lang gar keinen ersten Aufschlag, also da konnte ich nur noch den Ball eigentlich rüberschieben, habe ich meinen Gegnern auch gesagt, du, irgendwann mache ich vielleicht von unten, weil ich es einfach nicht mehr anders kann. Ja. Hab generell kaum erste Aufschläge im Sommer gemacht, weil ich dachte, ich will einfach einen sicheren Aufschlag machen und habe nur Kick gespielt. Ich liebe Kick-Aufschlag, finde ich ganz toll, weil der halt einfach sicher, der segelt komplett hoch drüber, ne, und fällt dann so runter, bounce dann weg und das ist auch für viele Gegner unangenehm und der liegt mir halt eigentlich, aber da geht's halt auch voll in diese Richtung, wo es halt bei mir wehtut, ne, deswegen ist für mich eigentlich gerade so ein Slice besser, weil ich da meinen Arm nicht so so weit nach hinten packen muss. Aber ja, muss ich selbst nochmal da herausfinden für mich, wie ich das jetzt am besten mit so wenig Schmerzen wie möglich mache.
Wenn du in Hamburg bist herzlich willkommen, bringe ich dir bei. Also das ist eine meiner leichtesten Übungen, in Anführungsstrichen. Ja. Okay, anderes Thema ist ja das Thema LK. Ich habe in alten Folgen, nehme da kein Blatt vom Mund, ich sehe diese LK eben sehr, sehr kritisch. So, nicht weil ich der Meinung bin, es sollte es nicht geben, es sollte es geben, aber viele Spieler lassen sich verrückt machen von der LK, gerade Kinder. Das ist auch so, dass ich weiß, es gibt Diskussionen auch beim DTB, in sehr jungen Altersklassen die LKs abzuschaffen. Aber was daraus wird, weiß ich nicht. Aber die Kinder machen sich verrückt. Oh, ich spiele gegen LK 20, ich habe 19, ich habe 21. Uiuiui. Meine Mannschaftskameraden auch. Oh, da ist eine einstellige LK von jemandem. Und, ne? Ich denke immer, Leute, das ist doch nicht Sinn und Zweck. Also lasst euch doch nicht verrückt machen davon. Auf der anderen Seite finde ich das total sympathisch, bei dir eben mitzubeobachten. Und so macht das ja auch Sinn, dann eben zu sagen, ey, das ist eine Zahl, an der kann ich meine Leistung messen und da möchte ich mich verbessern. Siehst du aber auch die negativen Dinge der LK oder hast du da auch schon negative Dinge erlebt oder ist das für dich einfach eine Sache, wo du sagst, ich will meine LK verbessern und links und rechts ist eigentlich egal?
Ja, ich habe sehr viel über die LK schon gehört, also natürlich mit vielen Leuten drüber geredet und oft wurde mir auch gesagt, ja, die LK hat nichts, eigentlich kaum was zu sagen und so weiter und ich habe mich auch wie ein Kind irgendwann ein bisschen verrückt machen lassen im Sommer, würde ich sagen, zum Ende hin und ich weiß auf jeden Fall, und das habe ich ja gemerkt teilweise, dass es genau, wie gesagt, nichts zu sagen hat. Da kam ich auf mein erstes Tennisturnier, dachte so, ja, ich habe ja schon die letzten Jahre ab und zu gespielt, ich kann das auch nicht, dachte auch schon, das sieht doch bei mir auch fast aus wie im Fernsehen. Und dann habe ich gesehen, okay, mein erster Gegner irgendwie 25 LK, ich hatte 24, ich weiß gar nicht, wie der auf 25 gekommen ist, für mich ging es bei 24 los. Egal, dachte ich, ja, okay, komm, den Vincenzo hieß er, ja, komm, dem gebe ich einmal die Rutsche, so, und dann komme ich halt dahin und ja, sein Leben lang Tennistrainer in Italien gewesen, aber wird jetzt hier irgendwie mit 25 eingestuft, ja, toll, geil, und genau, du hast halt einfach manche, die haben auch einen bestimmten Namen, U-Boote oder ich weiß gar nicht, wie die genannt werden, aber so irgendwie diese Leute, die halt natürlich gar nicht das widerspiegeln, was ihre LK eigentlich sagt, und du hast genau teilweise halt Leute, die spielen extrem geiles Tennis, aber zocken halt kaum diese Turniere und so. Und dann hast du manche Gegner, die wo es nicht hinhaut. Aber ich glaube, ist ein perfektes System zu finden, ist schwierig. Es gibt ja auch dieses Elo-System, glaube ich, was in der Schweiz probiert wird und so weiter. Es gibt auch im Pickleball jetzt ein ganz gutes System, von dem habe ich gehört, was, glaube ich, Sinn ergeben könnte. Egal, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Sache, aber wie willst du es verhindern sozusagen, dass es so Leute gibt, die halt einfach nicht das widerspiegeln, was ihr Score sagt. Das andere ist genau dieses Verrücktmachen, ne? Vor allem bei Kindern. Ich glaube natürlich, also ich bin Freund davon, ich finde schon, dass man als Kind sozusagen gewinnen und verlieren haben sollte, ne? Also da gibt's ja auch manchmal Diskussionen bei verschiedenen Sportarten, hey, wir sind alle Gewinner und so, kann ich mir nicht vorstellen, aber du kannst ja trotzdem gewinnen und verlieren haben, aber diese LK und so, und ich glaube für Kinder halt, beim Fußball ist nochmal was anderes, ne? Wenn du ein Kind bist, was als Mannschaft, wo du zusammen irgendwie verlierst und so, ne? Beim Tennis, ich hab's nie gehabt als Kind, aber ich glaube, ich wäre auch ein Kind, was daran ein bisschen zerbrochen wäre und irgendwie auch wirklich Schläger geschmissen hätte und sonst was, weil Tennis ist ja für mich jetzt ein absoluter Psychosport schon teilweise, obwohl ich halt nur zum Spaß spiele. Und wenn ich mir vorstelle, ein kleines Kind, was dann noch diese LK sieht und dann sieht, dass da den Gegner auf den Platz kommt, macht sich da verrückt natürlich. Das ist dann natürlich, ich habe keine Lösung so, aber ich weiß natürlich, dass das LK-System aus verschiedenen Gründen auch kritisiert wird, dass es einfach teilweise nichts heißt, die Gegner das nicht widerspiegeln und Kinder eben auch natürlich verrückt machen kann. Ich habe da keine Lösung, habe keinen besseren Vorschlag, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie Lösungen gibt, um halt so Kinder da irgendwie ein bisschen auch den Druck zu nehmen. Ja.
Ich habe... das ist ja einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, um Tennis besser zu machen. Und die Lösung ist, also mein Lösungsvorschlag wäre, meine Handlungsempfehlung, LK ab 12. Zweitens, negative Ergebnisse müssen zählen. Also es kann halt nicht sein, dass vier Spieler, die rauf und runter jede Woche spielen, sich da irgendwo oben festbeißen. wenn du verlierst, gibst minus 0,1, was weiß ich denn. Und dieses, dieser Nicht-Aktivitäts-Bonus, Malus in Anführungsstrichen, jede Woche sackt man irgendwie ab, wenn man nicht ein Turnier gespielt hat. Ich glaube, im Monat oder pro Woche, weiß ich nicht.
Ja, pro Woche halt 0,025.
Das ist halt wirklich blind. Also da muss man wirklich sagen, also klar will man Anreize schaffen dann für Leute, dass sie da LK-Turniere spielen. Aber da muss man sich ja wirklich dann auch die Frage stellen, also was soll das? Ne? Ich werde ja nicht 0,025 schlechter, weil ich in der Woche kein Turnier gespielt habe. Wenn man übers ganze Jahr nicht aktiv wird, das ist ja ein anderer Schnack, dann kann man ja die LK vielleicht um einen nach unten setzen oder so, meinetwegen. Aber dieses kontinuierliche irgendwie da Verschlechtern der LK, also das sind die drei Punkte, die ich halt spontan ändern würde, ohne ein komplett neues System aufzusetzen, weil ich bin bei dir, ich bin dafür, dass es Ehren und Urkunden gibt bei Bundesjugendspielen und ich bin auch sehr dafür, dass auch junge Kinder sich da betteln. Aber ich sag dir, der psychische Druck ist ohnehin schon groß, weil Mann gegen Mann wie beim Boxen oder Mädchen gegen Mädchen, wie auch immer, dann hast du die Eltern im Nacken, die Trainer im Nacken und dann hast du noch die LK. Und da ist die psychische Belastung nicht gesund. Will jetzt nicht zu ernst werden hier, aber das sehe ich ja rein, weil also mein Sohn ist 11, ich sehe es bei vielen, vielen Turnieren überall und es sind früher schon Kinder am Tennis kaputt gegangen, das ist so und das wird auch heute der Fall sein, das werden wir beide auch nicht komplett verhindern, aber dieses man muss sich immer kritisch die Frage stellen, wir wollen ja Leistungstennis und Spitzentennis fördern auch, das ist ja eine Funktion und wir wollen Leute vergleichbar machen, wir wollen faire Setzlisten auch haben irgendwo ist das System nicht perfekt, aber vielleicht kann man ja an 2, 3 Schrauben drehen, damit es ein bisschen besser wird. Und die Trainer haben meiner Meinung nach die Aufgabe, all die Trainer, die jetzt hier auch zuhören, den Kindern den Druck zu nehmen. Das ist eine Aufgabe eines Trainers und der Eltern auch, dem Kind zu sagen, ey, scheiß auf die LK, guck beim Einspielen, welche Stärken, Schwächen dein Gegner hat. Das ist das Entscheidende. Oder guck dir das Match vorher an, wenn du beim Turnier bist. Beobachte deinen Gegner meinetwegen. Und dann sehe halt zu, wenn der eine schlechte Rückhand hat, dass du ihm auf die Rückhand spielst. Das ist so, ja, das ist der Sinn und Zweck beim Tennis, meiner Meinung nach, wie man sich vorbereitet. Und nicht, oh, der hat 18,1, ich habe 19,2. Huiuiui.
Ja. Ja, ich glaube auch, ich weiß, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Studien zu, aber ich schätze, dass die meisten Kinder auch unter Druck, sag ich mal, einfach auch nicht, also schlechter performen. Ne? Und das, wenn ich glaube, wichtig ist, seinem Schüler oder den Kindern halt zu vermitteln, einen gesunden Ehrgeiz halt an den Tag zu legen und zu kämpfen und einfach das Bestmögliche halt zu schaffen. Ne? Ja. Aber nicht mit diesem Druck, du musst das jetzt schaffen. So, wenn du verlierst und du warst einfach der Schlechte, der Gegner ist besser, der Gegner ist schon ein bisschen größer, hat einen besseren Aufschlag, mehr trainiert, dann ist es so. Ne? Aber einfach alles auf den Platz lassen, einfach diese Mentalität irgendwie einfach abzuverlangen und so, dass das Kind das aber irgendwie aus eigenem Willen dann auch einfach kämpft. So. Und wenn es dann nicht ist, dann ist auch okay, gut gespielt, okay, so, besserer hat gewonnen, dann ist es so. Ne?
Ach, guck mal, Ole, du bist der Influencer bei TikTok.
Ja.
Du hast es ja in der Hand. Also, du könntest ja sagen, geil, ich habe meine LK verbessert, aber liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Bis 12.
Das wäre vielleicht tatsächlich, ich habe da so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass du also jetzt eben erzählt hast und so habe ich auch gedacht, ach krass, vielleicht ist jetzt das eine oder andere Kind angestiftet worden durch mich und ist total im LK-Hassel und zerbricht da. Das wäre ja ganz schlimm, wenn das so ist, aber vielleicht, natürlich, ich glaube, kann auch sein.
Genau, ich hoffe nicht. Wir lernen ja alle dazu. Und eventuell greifst du irgendwann irgendwie in irgendeiner Form mal in irgendeinem Halbsatz dieses Thema auf. Und oder sprichst mit dem Kind mal auch und sagst mal, wie wichtig ist dir das? Du musst mal mit Kindern über dieses Thema reden und dann wirst du merken, wie die angefixt sind. Und dann musst du entscheiden, ob das gesund ist oder ungesund. Das ist dann.
Du musst mal ein Kind in den Podcast einladen, oder war hier schon mal ein Kind?
Hatte ich schon. Okay. Ja. Mein Sohn und einen seiner Tenniskumpels, die habe ich zum Thema Fair Play interviewt. 15 Beide Fair heißt die Folge. Das war auch sehr interessant, weil wir die gefragt haben, also Lars und ich damals, Lars Kreinhagen, mein kongenialer ehemaliger Co-Host hier und Mitgründer, mit dem ich ja jetzt ein paar Folgen aufgenommen habe. Lars ist aus der Reserve ja wieder, aus der, wie sagt man, aus der wieder aufgetaucht. Woher ist er wieder aufgetaucht? Aus der Versenkung.
Ach
Ja,
so, ja, okay.
aus der Versenkung ist er wieder aufgetaucht. Danach habe ich
Ja.
gesucht. Und der, da haben wir die beide gefragt, was heißt ein Fairplay? Das war ganz spannend.
Ja,
Also,
glaube ich.
wir können denen ja immer sagen, pass mal auf, es ist fair, nicht zu schummeln. Ja, was heißt denn das?
Ja.
Wenn jemand zwischen zwei Sätzen 12 Minuten auf Toilette geht, hat es alles schon gegeben, Ole. Ist das fair oder unfair? Also, ne, es gibt ja immer eine Grauzone auch. Wir haben versucht, wirklich mal relativ konkret ja, konkreten Beispielen mit den beiden, da damals noch 10-Jährigen, zu besprechen. Das war ganz lustig. Was heißt denn fair? Was ist unfair? Was nervt euch denn eigentlich, wenn ihr auf was wünscht ihr euch von euren Gegnern?
Ja.
Und so weiter und so fort. Also
Ja.
auch da gibt es immer Grauzonen und
Ja.
ich freue mich, ich du, ich, mein erstes Idol ist John McEnroe gewesen. Der war nicht dafür bekannt, dass er besonders fair war. Und ich
Ja.
feiere den bis heute. Ja, ich feiere ihn absolut. Aufgrund anderer Themen. Und heute als Erwachsener sehe ich das natürlich auch ein bisschen kritischer. Aber wenn ich heute eben, deswegen habe ich bei Instagram auch einen Kanal, wo ich unfaire Szenen und unfaire Aktionen von Spielern abspeichere, wo ich
Ja.
sage, na, also wenn einer irgendwie wie Bublik einen Schläger da auf dem Boden zertrümmert, dann ist das sicherlich, hat das keine große Vorbildfunktion. Aber es gibt durchaus noch schlimmere Spieler, die gnadenlos auf Zeit spielen, eine Zeit lang oder immer den Medical, die Timeout nehmen, wenn es mal nicht so läuft. Und das sind einfach dann Dinge, wo ich der Meinung bin, dass Influencer oder meine Wenigkeit dann eben oder Medien ein Stück weit darauf aufmerksam machen könnten. Ja, und dann können die Kinder oder ja immer noch entscheiden, wer ihr Vorbild ist und wer ihr Idol ist und wer nicht. So, oder wie Leute eben neben dem Platz da großes Maul aufreißen bei Pressekonferenzen. Das ist, als Kind hätte ich das vielleicht auch lustig und cool gefunden. Und heute denke ich halt so, Kyrgios ist für mich ein mega Assi. So. Ja, ich
Ja,
finde den, ich
obwohl
weiß nicht.
ich muss zugeben, ich mag das auch, wenn es immer so Leute gibt. Natürlich aus der
Klar.
Vorbildfunktion, wahrscheinlich für Kinder nicht, aber ich mag das irgendwie auch immer noch im Fußball oder im Tennis, wenn die Leute da. Also ich finde es unangenehm oder mag es nicht, wenn Kyrgios da den irgendwie zu Unrecht dann Schiri zur Sau macht oder so. Aber dieses spektakuläre, also dieses Unerwartete und auch mal ein bisschen Trash-Talk oder so, mir gefällt das natürlich aus
Gehört
der
dazu.
Vorbildfunktion, ich weiß,
Du.
aber ich.
Es gehört dazu. Und weißt du was, der hat ja auch Millionen Fans und das ist ja dann auch in Ordnung. Aber ich für meinen Teil, so, ne? Sag halt
Ja,
dann, ich finde den halt uncool. Und ne? Also Lars feiert den auch total, beispielsweise. Und
ja.
ganz viele sagen ihm auch, das ist das Salz in der Suppe, das ist das, was eine Sportart braucht, auch aus Marketing-Sicht. Habe ich alles verstanden. Habe ich alles verstanden.
Ja.
Ne? Dass man da Charaktere braucht. Aber ich freue mich ja, wenn. Ich will jetzt kein weiteres Fass hier aufmachen, aber wenn nicht gedopte Sportler, die sich fair verhalten, das sind echte Sporthelden, siehe Roger Federer. Ja? Und dann gibt es welche, die werden halt erwischt beim Doping, die werden dann mal ein paar Monate gesperrt, die verhalten sich vielleicht auch auf oder neben dem Court irgendwie nicht so optimal. Jeder kann sich ja seinen Star aussuchen, aber ich stelle mal die kühne These auf: Federer wird geliebt bis heute von allen und Djokovic wird respektiert. Und da muss man sich mal überlegen, woran das liegt. Obwohl Djokovic der Erfolgreichere ist eigentlich. Aber er wird
Ja.
nicht so geliebt wie Federer.
Ja, klar. Ja. Ich mochte Djokovic eine Zeit lang nicht so, als ich neu im Tennis war. Mittlerweile mag ich den sehr und
Hat sich weiterentwickelt.
finde, dass der ein sehr fairer, auch Verlierer ist vor allem. Das sehe ich bei dem extrem, also wenn er verliert oder so, wie der dann ans Netz kommt und dem anderen wirklich gratuliert, wenn der eine richtig heftige Niederlage da hat, irgendwie zweites Mal gegen Alcaraz Wimbledon-Finale verloren, wie der dann wirklich kommt und wirklich so sagt, ey,
Ja.
herzlichen Glückwunsch. Also,
Das sind die Szenen, die
ja.
ich meine, Ole. Die bleiben kleben, die sehen alle. Na, wenn das Match vorbei ist, wenn der Boxkampf vorbei ist. Wenn das Fechtduell vorbei ist, dann wird fair gratuliert.
Ja.
Punkt.
Das ist schön zu sehen. Ich habe noch mal zu dem System, ja, als wir drüber gesprochen haben, LK, und du gesagt hast, man muss sich auch verschlechtern. Das ist ja beispielsweise, bin ich da ja so ein bisschen Beweis für. Ich habe nur ein Drittel meiner Matches gewonnen, bin am Ende trotzdem von 24 LK auf 17,8 war dann so das Endergebnis gekommen. Hätten wir das im System gehabt sozusagen, oder würde das System auch Niederlagen zählen und dann wieder runterstufen, dann wäre ich... ja, keine Ahnung, wo ich dann gewesen wäre, je nachdem, wie viel man dann Abzug bekommt. Aber dann wäre ich wahrscheinlich, hätte ich jetzt eine bessere Einschätzung. Weil gerade bin ich wahrscheinlich durchs viel Spielen, bin ich halt belohnt worden und bin jetzt eigentlich vom Wert ein bisschen zu gut. Das heißt, wenn ich jetzt wieder gegen einen mit 17, irgendwie spiele, dann ist der Gegner vermutlich besser. Und das stimmt, das geht dann ja in die Richtung von dem Elo-System, glaube ich, ne, was beim Schach angewandt wird und die auch in der Schweiz bei ihrem System, das nennen die auch irgendwie, benutzen. Was ich da gehört habe, war einmal die Kritik, dass manche halt dann sehen, gegen wen sie spielen müssen und wissen, ah nein, wenn ich gegen den spiele, der ist so und so gut, da trete ich lieber nicht an, weil da verliere ich Punkte. Das habe ich da nur gehört.
Gibt's aber auch, muss es auch Malus geben.
Vielleicht dann so. Was ich jetzt aber, dazu möchte ich eigentlich kommen. Jetzt, ja. Ich glaube, ich krieg's wieder zusammen. Ich war jetzt in München bei der ISPO ein paar Tage und habe da so eine internationale Sportartikelmesse und habe da mit einem von Wingfield hier, die Wingfield-Jungs. Ja. Habe da mit dem Jan gesprochen und der hatte mir erzählt von einem System beim Pickleball, wie die das jetzt machen in den USA, glaube ich, schon. Und das ist ein System, was eigentlich cool ist. Ich weiß nicht, wie es dann am Ende funktioniert. Aber da wird so gemacht, dass du sozusagen ein Algorithmus, du hast einen bestimmten Wert, ne? So ähnlich wie beim jetzt LK, du wirst halt eingestuft. Und dann spiele ich jetzt beispielsweise gegen einen mit einer LK 15 oder so. Und ich bin LK 18. So, das heißt, und dann wird sich anhand unserer Ergebnisse, die wir über die Saison gesammelt haben, errechnet ein Algorithmus oder eine KI, errechnet sozusagen das wahrscheinliche Ergebnis, das zu erwartende Ergebnis. Und anhand dieses Ergebnisses wird dann, bekomme ich dann Punkte oder verliere ich Punkte oder bekommt er Punkte oder verliert er Punkte. Das heißt, wenn das zu erwartende Ergebnis 6-0 ist, dass der LK15er mich mit 6-0 nach Hause schickt, ich aber 6-2, 6-4 nur verliere, dann bekomme ich eher Punkte und er verliert eher Punkte, weil er sozusagen das zu erwartende Ergebnis nicht erzielen konnte. Weil, Ich finde es spannend. Ich glaube, ich finde es spannend eigentlich. Nee.
Wenn, ab einem gewissen Level schlagen die Leute so gut auf, dass du, siehe bei den Profis ja auch, fast immer nur 7-5, 6-4 hast. Ja, da gehen ja wenige Sätze, 6-1, oder Matches 6-1, 6-2 aus. Mhm.
Aber das rechnet dann das System ja auch aus. Ne? Wenn das so ist generell, dann nimmt das...
Ich weiß, was du meinst, ja.
Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie es in der Praxis funktioniert, aber ich glaube, das könnte was sein. Ich meine,
also aus den genannten Gründen, ne? Du hast ja teilweise wirklich Leute, die in Anführungsstrichen kein Tennis spielen können, ich sage es jetzt mit meinen Worten ganz klar, und einen Monsteraufschlag haben und immer durchservieren. Also wo du weißt, okay, den break ich vielleicht einmal, vielleicht so Ivo Karlovic-mäßig ist jetzt sehr unfair, oder John Isner, die spitz gesagt nur aus Aufschlag bestehen, im Vergleich zu anderen Spielern, die wirklich jeden Schlag beherrschen. Und wenn man da eben auch noch das Tennisergebnis des Matches dann berücksichtigt, schwierig. Ich finde, das Alter muss halt berücksichtigt werden. Also wir haben 60-Jährige, die eine LK5 haben und 20-Jährige, die eine LK5 haben, und da liegen halt eben Meilen auseinander. Also das wäre noch so ein Thema, was man rein theoretisch berücksichtigen müsste. So, also es wird da kein perfektes System geben. Es muss ein System geben, aber ich glaube, alleine dadurch, dass wir darüber reden, sensibilisieren wir ja auch vielleicht ein paar Hörer, dass sie darüber nachdenken und sagen, wie, also von der Priorität her, wie wichtig ist denn das eigentlich für mich persönlich und ist das leistungsfördernd oder leistungslimitierend? Darum geht es ja auch. Ne? Mhm. Also, wenn ich ein Punktspiel habe in meiner Mannschaft und ich merke, meine Mannschaftskameraden fangen eben alle an, über LK zu reden und der hat die LK, dann sage ich halt, Leute, überlegt nochmal, wie diese LK zustande gekommen ist und dann reden wir nochmal drüber. Also, Man kann sich alte Tennisergebnisse anschauen. Das finde ich, macht Sinn, ne? Wenn man sich vorbereiten möchte. Gegen wen, also Quervergleiche. Gegen wen hat der gespielt, den ich kenne vielleicht? Hat er gegen den gewonnen oder verloren? Das macht Sinn. Aber diese nackte Zahl alleine ist es, glaube ich, nicht.
Ja, genau. Also LK ist für mich auch so, das war im Sommer. Es ist, glaube ich, cool auch gewesen für meine Videos zu gucken und so immer, wie viel LK verbessere ich mich, was für eine LK meine Gegner und so weiter.
Ja, das ist eine geile Story.
Das ist geil für den Aspekt, aber genau wie auch vorhin gesagt, so am Ende hin hat mich das auch, habe ich mich da zu viel auch auf die LK geschaut und wollte unbedingt da meine LK verbessern und dann ist das, was bei mir dann wie bei einem kleinen Kind so einfach, ich habe mir da selbst den Druck einfach gemacht und konnte dann nicht mehr wirklich locker aufspielen, ne? Und für mich ist auch klar, das war jetzt cool mit der LK, aber zum nächsten Sommer, da bin ich gerade auch immer am Überlegen, jetzt auch im Winter und sowas, gerade ist sowieso eher Planphase für nächsten Sommer, aber was dann da im Sommer kommt und so, bin ich gerade auch noch immer am Überlegen, okay, wie mache ich das jetzt, weil eigentlich geht's mir ja bei meinen Videos und so auch darum, eigentlich den Spaß vor allem am Sport zu vermitteln und da ist dann die LK, hat glaube ich viele Leute irgendwie gezogen, das zieht in Videos, das ist irgendwie spannend zu mitfiebern. Aber am Ende soll es dann vor allem um den Spaß gehen und dieser Community-Gedanke und irgendwie coole Turniere vielleicht auch mal ohne LK zu haben oder so, ne, wo es einfach um den Spaß geht und die Leute locker aufschlagen können.
Ja, du, alles gut. Ich finde das erstmal, also auf deinem Kanal, sehr sehenswert, wenn ich das sagen darf. Und da hat das eben auch einen anderen Charme, einen anderen Charakter. Ne? Dann ist es irgendwie so, da ist einer, der spät anfängt. Und das ist für mich absolut nachvollziehbar auch, dass man dann sagt, ich will diese Zahl verbessern. So wie Golf-Handicap, das kennst du ja auch. Ja. Wir kennen sicherlich, ich spiele selber auch ein bisschen Golf seit knapp 30 Jahren, aber dann eben echt ganz, ganz selten, weil ich hauptsächlich eben Tennis spiele, solange es noch geht. Aber da kennt man das ja auch, dass Leute da mit ihrem Handicap sich echt arg beschäftigen. Und weniger mit ihrem Golfschwung manchmal.
Meine Cousins sind übrigens Golf-Influencer.
Ach Quatsch.
Aus London, ja, der macht diese, ich weiß nicht, vielleicht hast du es dann schon gesehen, bekommst du manchmal Golf-Content bei Instagram?
Bisschen, wenn ich Ryder Cup gucke und so, ja, ich gucke Golf im Fernsehen, aber Social Media weniger, außer Ryder Cup.
Mein einer Cousin, der macht diese, also das sind drei Brüder, und der eine macht diese 18 Pars in a Row Challenge, vielleicht hast du das mal gesehen. I play golf every single day until I make 18 Pars in a Row. Day 300 war jetzt. Der probiert jeden Tag, also die machen das halt wirklich fast seit einem Jahr bald. Spielt jeden Tag Golf und probiert sein 18 Pars in a row. Der 12 ist der Highscore mittlerweile. Also das ist schon ordentlich. Ich weiß gar nicht, wo sein Handicap jetzt ist. 8,2. Ich weiß aber nicht, was das genau heißt. Wie gut das ist. Kannst du mal angucken.
Moment. Die haben auf jeden Fall. Der spielt in London, habe ich es richtig gehört?
Genau, meine Cousins leben alle in London.
Ach, cool.
Genau.
Ja. Geil. Stark. Genau. Bist du denn bereit fürs Tennisabitur, Ole?
Oh, da kommen jetzt Fragen oder was?
Ja, also ich mache mit jedem Gast oder mit fast jedem Gast das Tennisabitur. Das Tennisabitur wird aber nicht so ernst genommen. Mit Lars Kreinhagen habe ich letzte Folge, drittletzte Folge, weiß ich nicht mehr, die Tennisprofessur gemacht sogar. Also das ist der erste Tennisprofessor Deutschlands. So viel kann ich verraten.
Und kann ich der Zweite Fragen. Werden oder ist das zu schwer für mich?
Na, das ist ganz einfach. Okay. Und das ist auch so, ich bin gleichzeitig Bildungspodcast. Also dieses Tennisabitur ist nicht wie eine mündliche Abi-Prüfung, sondern wir erarbeiten uns das gemeinsam. Und bringen so auch dann Informationen rüber an die Hörer, die sie vielleicht interessieren könnten.
Okay, ja, ich bin gespannt.
Also, wir haben ja jetzt Ende 2024, Dezember, von den Top 10 Spielern bei den Herren. Wie viele traust du dir zu aufzuzählen?
Die aktuell, ne? Ja, ganz aktuell. Ich meine, war ja jetzt auch kein Turnier. Boah, mindestens 8.
Das ist eine laute Ansage.
Echt?
Also ich würde hinten wahrscheinlich strugglen, sage ich ganz ehrlich.
Das Ding ist ja, wir hatten ja gerade...
Dann leg mal los, Ole.
Okay, ich leg los. Du hast die Liste vor dir, oder was?
Ja, ja, Logo, klar.
Zum Abhaken. Machen wir es direkt, sagst du erst am Ende, wenn ich meine 10 gesagt habe, wie viel ich habe, oder machst du immer ein Häkchen?
Nee, ich sage immer direkt, wenn du einen
Punkt machst. Okay, let's go with Yannick Sinner.
Yes.
Direkt, dann machen wir weiter mit Zverev.
Ja.
Dann machen wir weiter mit Carlos Alcaraz.
Ja.
Novak Djokovic.
Ja.
Daniel Medvedev.
Ja.
Taylor Fritz.
Ja.
Kaspar Ruud.
7.
Dann Rublev.
Stark, 8.
So, und dann...
Ja.
Okay, ach, wir haben schon 8, krass. Okay.
Ja, du hast 8 richtig.
Dann, ich würde sagen, Alex de Minaur ist auch noch
9.
Und
Alter, wenn du die 10 auch noch richtig machst, dann hast du alle
10. Dann bin ich Professor.
Nee, so schnell geht das nicht.
Okay, warte, dann den 10.
Alter, okay, wenn du den noch schaffst, das ist stark. Soll ich dir sagen, welcher Kontinent?
Nee, das schaffe ich auch so.
Ehrensache, dass ich keinen Tipp gebe.
Okay, ich hatte schon Taylor Fritz, Medvedev, Rublev, Ruud. Tsitsipas ist nicht drin, Dimitrov auch nicht mehr, der war ja auch nur
Tsitsipas kurz. Nummer 11?
Genau.
Was hast du eben noch gesagt? Welchen Namen hast du noch gesagt?
Dimitrov, aber der ist nicht, der ist weiter oben. Rune? Nee. Ist nicht. Meinst du? Nee, Dimitrov ist noch nicht 10.
Ja, vielleicht.
Aktuell echt? Nee, das
glaube ich. Okay, ja, dann 350 Punkte.
Und damit jetzt auf der 10?
Ja. Aber ey, du hast 9
okay, von 10 ja, dann 9, okay, 9, nee. Krass, okay, Dimitrov, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, dann zählt er nicht, dann 9.
11 Tsitsipas, 12 Paul, 13 Rune hätte ich noch überlegt. Dann 14 Hugo Humbert, eigentlich nicht. Jack Draper, Hurkacz, Musetti, Tiafo, Kachanov, Fields, Shelton, Korda und dann sind wir schon in den 20ern. Also, okay. Aber Hut ab, Alter, das ist stark. Ja. Pass auf, dann machen wir es bei den Damen auch.
Oh.
Du kannst ja sagen, du kannst sagen, ich weiß eine. Du kannst sagen, ich weiß zwei. Also.
Okay, ich sag mal jetzt 3.
3, okay.
Sag ich jetzt mal. Okay, fangen wir an mit Iga Swiatek.
Jawohl.
Dann Arina Sabalenka.
Yes, das ist die Nummer 1 aktuell.
Ich glaube, achso, okay, dann die Chinesin Wang, Cheng. Cheng. So, okay.
Nummer 5.
Cheng. Ich glaube, Vekic ist, glaube ich, auch in der 10.
Wer?
Nicht? Vekic? Heißt sie nicht so? Eine?
Ja, gibt es, aber ist sie.
Aber dann nicht. Okay, Mist. Okay, das war's nicht.
Nummer 19 ist Vekic.
Ah, okay.
Aber du hast ja schon mal 3.
Rybakina ist wahrscheinlich auch noch in der 10, oder?
Okay. Ja, und du kommst auch auf die Italiener.
Coco Gauff. Coco Gauff.
Gauff, natürlich, ist Nummer 3. 5. Die Italienerin, die hier so viel gewonnen hat jetzt.
Ja, yeah, ja. Ah, wie heißt
die Kleine. Nochmal?
Ja, ja, genau, ich weiß. Ja, ja.
Mit P wie Paula.
Paulini? Yes, nicht Paulini. Doch, ey, okay, Paulini.
Warte, jetzt hast du die ersten 6. Du hast Sabalenka, Swiatek, Goff, Paulini, Cheng, Rybakina.
Pegula ist auch
noch. Pegula ist Nummer 7. So, und jetzt noch eine eine Tschechin, eine Russin und eine Amerikanerin.
Also, Vondrousova?
Wer?
Vondrousova?
Nee, ist da nicht in den Top 10. Die ist nicht mal Top 20.
Oh, krass. Okay.
Der du Wimbledon. Also eine Amerikanerin 2020. mit N.
Amerikanerin mit N. Ah.
Emma Navarro.
Ja, Navarro, okay.
Genau.
Stimmt. Ja, gut, das zählt
nicht. Kasatkina und Krejcikova haben wir noch.
Okay, nee,
da. Aber ey, du hast. Ich glaube, du hast 6 richtig von den 10. Ja. Ein bisschen überlegen kommt man auf die. Das ist stark. Ich sag dir, wenn du dir da mal einen Spaß draus machst und du spielst mit einem. Irgendjemanden und fragt jemand, zählen wir jetzt mal die Top 10 auf. Never ever 9 von 10 und 6 von 10. Never ever.
Ich muss sagen, bei den Herren konnte ich mich natürlich auch an den ATP Finals orientieren.
Ja, okay.
Stimmt. Bei den Frauen jetzt nicht, aber ja.
Ja.
Okay, ja, sehr gut.
Guck mal, beim nächsten Tennisabitur frage ich mal jemanden, zähl mal alle Mütter auf. die in den Top 20 sind. Ich sehe gerade, Azarenka ist Nummer 20, die ist Mutter. Ist das die highest-ranked Mutter von allen? Ich glaube, ja. Oder? Rybakina? Ich glaube, ja. Das ist eine Leistung, ne? Nachdem man Mutter geworden ist, da zurückzukommen, finde ich stark.
Das finde ich, ja. Dass man so eine lange Tennispause und dann, ja.
Prima. Ole, gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Also du hast das Abitur natürlich bestanden mit Bravour,
Dankeschön.
Mit einer großartigen Note. Du wirst ja auch Teil meines Quartetts sein, des Doublette 76 Quartetts.
Stimmt, große Ehre.
Ja, keine große Ehre. Auch da würde ich mich ja freuen, wenn die Kinder auf den Turnieren dann Quartett spielen und nicht am Handy nur rumdaddeln. Wenn du mal mit ein paar jungen Kindern da zum Turnier, zum Punktspiel fährst, dann wirst du sehen, wird es ganz leise im Auto oder die reden dann irgendeine Brawl Stars Sprache, die kein Mensch mehr versteht. Ja, ich habe hier Brawler XY, also ich verstehe es gar nicht, das ist wie eine Fremdsprache. Ist irgendwie ganz süß, ganz lustig, aber irgendwann sagst du auch so, ey, leg doch mal das Handy beiseite, liebe Kinder.
Ja, du kannst mir ja eine zwei, drei hier Quartetts zuschicken.
Ja, und dann lege ich,
leg ich die mal aus bei den Turnieren und sag mal hier, Überraschung in dem Quartett. Aber
now we're talking. Spielen. Now we're talking. Nee, die kommen wahrscheinlich erst im Februar oder März. Das wird ein bisschen dauern.
Rechtzeitig zur Sommersaison.
Genau.
Auf jeden Fall.
Der Sommer ist gerettet. Und Skatkarten habe ich jetzt auch in Auftrag gegeben, weil ich gedacht habe, für die Erwachsenen, glaubst du gerne mal einen schönen Skat?
Ich kann keinen Skat spielen, nee.
Das gibt's doch nicht.
Ich kann auch keinen Doppelkopf, ich kann nur Schwimmen spielen eigentlich. Kannst du Schwimmen? Ja. Das mag ich sehr gerne. Das ist sehr simpel, das kannst du fast mit verbundenen Augen hier kommen, hier knack, 31, 30 halbe, fertig. Die anderen, da wird's mir zu komplex.
Ich hatte noch eine kleine Anekdote. Ich hatte am Wochenende Punktspiel, Altherren-Punktspiel, Herren 40, zwei Mannschaften. Du weißt, nach dem Punktspiel sitzt man immer zusammen und isst. Ne? Hm. Also, 8 Männer über 40 sitzen am Tisch und essen. Sehr lecker. Zu viel, zu spät. Aber haben sich das auch verdient, weil sie Einzel und Doppel alle in der Regel gespielt haben. Auf jeden Fall habe ich dann die Frage, wir redeten über Gott und die Welt. Das ist immer die schönsten Momente. Das war ein sehr faires Punktspiel gegen Lüneburg. Ich kann es ja laut sagen. Herzliche Grüße. Es war parallel Weihnachtsfeier im Raum nebenan. Wir haben einen sehr musikalischen Club in der wunderschönen Blumenau. Die Leute spielten Elvis. Also, unglaublich. Eine tolle Atmosphäre. Die Welt war in Ordnung. Alle waren glücklich und satt. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr Klabberjahr spielen? So. Mhm. Jetzt gucke ich dir in die Augen und du sagst, denkst auch, Klabberjass, was ist das denn? Ja. Alle, und das ist auch nicht schlimm, weil du bist 27, du bist aus Bremen, woher sollst du es kennen? Ich glaube, das ist so ein Hamburger Ding, aber kein anderer am Tisch konnte Klabberjass spielen. Oder vielleicht ist es echt so ein Altherren-Kartenspiel.
Ja.
Wie auch immer.
Aber noch nie gehört.
Ole, wenn du Turniere spielst und es regnet, du musst Skat spielen können.
Ja.
Sonst hast du keine Daseinsberechtigung im Clubhaus, meiner Meinung
nach. Ich habe meine Lieblingsspiele genau bei Karten. Dieses Doppelkopf habe ich irgendwann mal gelernt als Kind oder wollte es lernen. Das war mir dann zu viel hin und her. Ich hab meine Lieblingsspiele und zwar bei Karten ist es tatsächlich Schwimmen. Und ansonsten spiele ich gerne auch Kniffel. Das mag ich ganz gerne. Und meine Oma hat so ein Spiel. Mit meiner Oma spiele ich immer. Die sehe ich morgen wieder. Da spiele ich immer, das ist so ein Spiel, das hat sie mal, wurde ihr mal von denen beigebracht. 10.000 heißt das. Auch ein super, ein richtig geiles Spiel, was du mit 6 Würfeln spielst. Mhm. Und dann, was ich gerne auch mit ihr spiele, ist, Rummy Cup. Hier mit den Steinen, die du aufsammelst und so, und damit anlegen und so. Das macht Spaß. Aber mir ist wichtig, und eigentlich allerlieblichstes Spiel ist Mensch, ärgere dich nicht. Ich finde, Mensch, ärgere dich nicht super, weil das ist wirklich, wenn man das mit 4 Leuten spielt, also erstmal mag ich es bei Spielen, wenn es nicht so hochkomplex ist und jeder nur so voll im Fokus ist und kaum noch Kommunikation stattfindet, das mag ich nicht. Ich finde es immer schön, wenn noch nebenbei, so das Spiel läuft nebenbei und man hat kann auch interagieren.
Ja.
Und bei Mensch, ärgere dich nicht, wenn man das zu viert spielt, da haut man sich ja nacheinander raus und irgendwann wird's halt wirklich persönlich bei dem Spiel.
Oh ja.
Und das mag ich dann. Und dann ist wirklich, dann gibt's da, keine Ahnung, wird sich da verbündet mit irgendwie einem anderen Spieler und so. Und dann wird's wirklich, Also, ja, Mensch, ärgere dich nicht auf die 1. Das ist mein Lieblingsspiel eigentlich.
Ich spiel besonders gerne 32 Heb auf. Ein super Spiel.
Habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht,
ja,
wie es
du schmeißt die Karten auf den Boden und musst sie aufheben dann. Nee, also, das ist ein Spiel. Wir spielen in der Blumenau bei uns immer. Wir knobeln. Also mit drei Würfeln. Maxen nennen das einige. Mit zwei Einsen und Sechsen und so weiter und so fort. Drei Einsen sind ein General. Das spielen wir immer nach dem Training jeden Donnerstag. Fast jeden Donnerstag.
Okay.
Und da ist die Welt in Ordnung. Und Verlierer zahlt eine Runde. Das würde jetzt zu weit führen. Aber ja, das ist unser Blumenau-Würfelspiel am Tresen. Große Tradition mit Bechern. Auch wer darf einen Becher haben, wo die Initialen drunter sind und so. Also da machen wir, das ist ein Heiligtum. Und am 9. Februar werden wir bei uns im Tennisclub Blumenau, du bist auch herzlich willkommen, Ole, wir werden dort den Super Bowl gucken. Und wir werden nicht nur Super Bowl gucken in der wunderschönen Blumenau, sondern wir werden Bingo spielen. Ich werde ein Bingo-Spiel besorgen, irgendwoher. Finde ich großartig. Wir werden würfeln. Ja. Im Nachbarzimmer darf dann auch noch Karten gespielt werden. Und es wird Rippchen geben. Und ja, wer da Interesse hat, der kann sich gerne bei mir melden. Ole, du bist herzlich willkommen. Es ist ein bisschen weit und es würde sehr, sehr spät werden. Aber du kannst dir auch eine Matratze mitbringen, ins Clubhaus legen und dann da abhängen. Ich schlafe immer ein nach der Halftime-Show. Ich weiß nicht, guckst du Super Bowl? Football?
Ja, ich gucke immer, wenn ich dran denke und so und ich es auf dem Schirm habe, dann, ich glaube, letztes Jahr bin ich wach geblieben. Irgendwann habe ich mir mal probiert, einen Wecker zu stellen, dann habe ich es doch nicht geguckt. Ich gucke an sich keinen Football, ist nicht meine Sportart so zum Gucken, mir zu viele Unterbrechungen.
Ja, okay.
Aber Super Bowl gucke ich dann doch, weil es halt einfach, ne, das große Finale und dann mit Halbzeitshow. Ich habe einmal, das muss zu meiner Abi-Zeit da habe ich Abi gemacht, das muss 2017 gewesen sein, Super Bowl. Da war, bist du da
fit, was das angeht? Nein, ich hab's nicht
auswendig drauf.
Aber ich guck
das. 2017 war ein Super Bowl, ich glaube, das war New England gegen, ich weiß es nicht mehr, und da war dieser, war das Patrick Mahomes oder sowas, oder dieser alte, das war ein verrücktes Spiel, also das war wirklich, da bin ich, ich dachte, da New England Patriots, die haben, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, die haben sauhoch geführt, Tom Brady war es, glaube ich, oder die anderen oder sowas, ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen, und dann bin ich halt irgendwann, dachte ich, ja, okay, jetzt ist langweilig, ich hatte am nächsten Tag irgendwie so eine Abi-Vorbereitungsklausur, war schon 4 Uhr, bin ins Bett gegangen, habe irgendwie 20 Minuten war ich im Bett, weil das war sowas von abgeschrieben, das Spiel eigentlich. Und dann hat mir ein Kumpel geschrieben, mit dem, der es auch parallel geguckt hat, so, ey, das könnte nochmal eng werden. Ich setze mich hin und dann war das ein verrücktes Finish.
Ich habe es gegoogelt. New England Patriots gewinnen gegen die Atlanta Falcons.
Ja.
Und wenn ich das richtig ausrechne, haben die 28-9 geführt, Atlanta.
Ja.
Dann kam New England zurück, macht 19 Punkte im vierten Viertel, gleicht aus und dann in der Overtime Touchdown.
Ja, genau. Ich glaub,
aber
das
ich hätte
war
das nicht gewusst. Ich musste das jetzt auch googeln.
Also das war ein Super Bowl. Da dachte ich, ey, wenn Football immer so ist, dann ist es meine neue. Also da saß ich wirklich vorm Fernseher.
Ja, 2-Minute-Warning und so. Also am Ende, das ist schon geil auch. Und das zugegebenermaßen eine Sportart, da macht man was nebenbei und guckt so ein bisschen. Ich habe gestern Abend auf RTL auch ein bisschen Football geguckt und nebenbei dann irgendwie noch auf dem Handy rumgedaddelt oder so. Aber wie auch immer. Irgendwie, ich mag die Sportart. Ich mag auch Rugby. Ich gucke halt viele Sportarten. Mhm. Wahrscheinlich zu viel. Ole, Famous Last Words, erwähne bitte nochmal deine Kanäle, wo man dir folgen kann, überall.
Genau, Kanäle, ich heiße überall gleich, YouTube, TikTok, Instagram ist mein Handle sozusagen, also mein Name, Ole_The_Ole_Ole. Ich wollte sicher gehen, dass man sich auch meinen Namen merkt. Also Ole, der Ole, Ole sozusagen, Ole, The Ole, Ole. Da findet man mich auf allen Kanälen, auf allen Plattformen meine ich.
Auf allen?
Also auf allen drei Grad genau. TikTok, Instagram, YouTube. OnlyFans noch nicht.
Prima.
Coming soon. Okay.
Ja, super. Ja, Mensch, dann würde ich mich freuen, wenn wir demnächst mal uns in Person irgendwo sehen. Bin ich mir ganz sicher, dass wir uns über den Weg laufen werden, hier und da. Bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für die Einblicke und wünsche dir alles, alles Gute. Und vielleicht ja doch irgendwann mal eine einstellige LK. Who knows?
Vielleicht, ja. Mal schauen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke dir.
Prima. Tschüss.
Ciao, ciao.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.